Herz hat, ein Herz, das weich ist, das für dich schlägt, ein Herz, das so gerne sich mit deinem Herzen verbinden möchte. Zu lange haben so viele Menschen auf der Welt, zu viele Christen auch, einen Gott gehabt mit einem harten Herzen, einen harten Gott, einen Richter, einen strafenden Gott. Und manch einer versteht Gottes Wort so missverständlich und denkt, Gott würde uns in der Bibel so vorgestellt. Aber die Bibel ist der Liebesbrief Gottes. In 66 Büchern erzählt uns die ganze Bibel von Anfang bis Ende nur eine Botschaft, dass Gott uns lieb hat. Und dass er wirklich nur gute Gedanken mit uns hat. So sehr hat Gott der Vater die Welt geliebt, dass er sich das Herz rausriss. Sein eigenes Herz, und das ist Jesus. Darum für all die, die vielleicht heute Abend neu dazugestoßen sind, wenn wir hier von Gottes Vaterliebe reden, dann reden wir immer von Jesus. Da gibt's gar keinen Unterschied. Und diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, wohin? In unsere Herzen. Also es geht um Herz. Herz ist Trumpf bei Gott. Er liebt dein Herz, er liebt dich von Herzen. Wisst ihr, das ist so kompliziert, dass Professoren und gebildete Menschen das nicht verstehen können. Und so einfach, dass Kinder es umarmen können. Und behinderte Menschen. Und Alte. Was trägt dich durch, wenn du im Koma liegst? Was wird dich dann durchtragen? Nicht dein Bankkonto? Noch nicht mal deine Qualifikation, die du beruflich dir erworben hast? Was dann zählt, ist wirklich das, was du in deinem Herzen hast. Meine Oma war dement geworden, meine Pfingstler-Oma, Halleluja. Die hat auch wirklich so ein Pfingstler-Halleluja-Zwiebel gehabt, ja. Und dann ist sie dement geworden und sie ist immer weggelaufen. Sie wollte immer in die Gemeinde, ne, mit ihrer ganzen offenen Haarpracht, weil die Zwiebel hat sie nicht mehr zurechtbekommen. Da lief sie wie diese Gypsy-Oma durch die ganze Stadt. Und es war schon wirklich herausfordernd, so Menschen, die dement werden, können ganz schön herausfordernd sein. Aber wisst ihr, ich war damals ein Junge, ein Teenager. Und ich war so ärgerlich, weil meine Oma, die war dann Pflegefall und die hat uns zu Hause rund um die Uhr in Anspruch genommen. Und die hat, wie das so ist bei alten, kranken Menschen, dann offene Stellen und musste verbunden werden, Dekubitus und aller, tralala. Und ich habe das als Kind und als Teenie nicht verstanden. Und ich stand so mal richtig zornig vor ihr und habe sie angebrüllt. So, oh, wir können doch nicht mal in Urlaub fahren wegen dir. Da war niemand im Zimmer außer meiner Oma. Ich war so richtig wütend. Und wisst ihr, was meine Oma gesagt hat? In ihrem dementen Dämmerzustand, sie hatte nur Lieder gehabt des Glaubens. Nur Bibelworte lebten in ihr. Und ich weiß noch, damals war ich noch nicht entschieden für Jesus. Da war ich noch so auf der Kippe. Ich war so im frommen Elternhaus, aber bei uns zu Hause gab es den Schnack, eine Maus, die in einer Keksdose geboren wird, ist noch kein Keks. Ne? Also wenn du im christlichen Elternhaus bist, bist du noch kein Christ. Also ich stand so gerade auf der Kippe als Teenie, gehe ich in die Welt oder folge ich Jesus nach? Und diese demente alte Oma, die einfach nur noch ein Haufen Knochen, Fleisch und wunde Stellen war, äußerlich, guckte mich an mit ihren Augen und sagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das lebte in ihr alles. Und ich stand davor und dachte, was für ein Glaube ist das? Was für ein Gott ist das? Dass wenn man nichts mehr hat, man immer noch an ihn festhält. Oder ich würde heute sagen, er einen immer noch festhält. Und das war, jetzt ist sie im Himmel, meine Oma, aber für mich ist das so ein Zeugnis. Ich habe meine Oma nur so kennengelernt. Aber wenn ich sie im Himmel wieder treffen werde, werde ich mich bedanken bei ihr, weil sie hat mich davor bewahrt, Gott zu verleugnen. Weil ich immer dachte, was muss das für ein Glaube sein, dass wenn man nichts mehr kann, nichts mehr hat, man immer noch von Gott getragen ist. Hey, darauf kommt es an, weißt du? Das ist die Substanz unseres Lebens. Und darum, Gottes Vaterliebe hat ganz viel mit dem Herzstück zu tun. Ich sagte gestern schon, Herz ist in der Bibel der Kern. Core Team im Englischen, ja, das Herzteam, das ist der Kern, darauf kommt es an. Mehr als alles sonst, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, das Wort hatten wir heute Morgen schon. Und Gott hat auch ein Herz. Ich bin so dankbar, dass er ein Herz voller Liebe für alle Menschen hat und auch für dich. Gerade für dich. Du hast es echt nötig. Ich habe es nötig, wir haben es nötig, geliebt zu werden. Ich weiß, das klingt wie Alpha-Kurs erste Stunde und das ist so herrlich, wisst ihr, ich freue mich, das ist meine Lebensberufung. Ich darf ganz Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, also die Leute sagen, ah, jetzt kommt der schon wieder mit seinem Kuschelherz und ne, wie peinlich, gerade für die Männer. Ne? Ja. Aber weißt du, ich habe erlebt, welche Kraft da drin ist. Ich habe erlebt, dass diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, geht nicht um die Liebe dieser Welt, dass die Agape-Liebe Gottes Menschenleben heilen kann, verändern kann, dass die hoffnungslosesten Situationen verändert werden. Allein in unserem Team, wenn wir unterwegs sind, wir haben in unserem Netzwerk ungefähr 200 Menschen, die jedes Wochenende irgendwo, manchmal mehrere Teams parallel unterwegs sind im Vaterland und auch in anderen Nationen, um einfach von dieser Liebe weiterzugeben, weißt du? Und wenn wir die Geschichten erzählen und auch gleich werden Ruth und Hermann uns ihre Geschichte erzählen, dann hüpft mein Herz immer höher, weil ich weiß, das kann nur Gott tun. Leben verändern, das kann nur seine Liebe tun. Und wir erzählen die Geschichte nicht, weil wir damit angeben wollen, ich hoffe, du verstehst das, sondern weil wir Mut machen wollen, weil wir sagen wollen, guck mal, wir sind genauso wie du. Wir kennen das genauso. Da, wo du warst oder jetzt gerade bist, da waren wir auch schon mal gewesen. In Hoffnungslosigkeit. Heute Morgen erzählten Helga und Dieter, dass ihre Ehe am Ende war. Wir kennen das. Wir wissen, wie das sich anfühlt, wenn einem das Leben um die Ohren fliegt. Aber wir wissen auch, wenn die Liebe Gottes kommt, und wenn dort, wo wir denken, wir sind am Ende, Gott auf einmal sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich war mal in Amazonas gewesen, habe unsere Missionare-Freunde besucht dort. Und Dschungel ist echt Dschungel, weißt du das? Das ist eine grüne Mauer, so ungefähr wie unser Garten aussieht, wenn wir länger Zeit weg sind. Eine grüne Mauer. Und dann stelle ich mir vor, dann nimmt Jesus seine Machete und sagt, ich bin der Weg. Wusch, wusch, wusch. Und er macht einen Weg, wo keine Wege sind. Und ich möchte jetzt heute Abend sagen, hier sind ein paar Menschen und du siehst zurzeit keinen Ausweg und du grübelst und vielleicht betest du auch zu Gott und strengst dich wahnsinnig an, dass ein Ausweg kommt. Aber Jesus hat dir doch schon gesagt, ich bin der Weg. Weißt du, es geht nicht darum, dass wir uns in unserem Kopf wieder Lösungen ausdenken. Ja, das ist das alte, der alte Film. Wo du so schrecklich erwachsen bist und streng dich an, werd mal endlich erwachsen, find mal die Lösung für dein Leben. Ja. Das ist aber nicht Gottes Ton. Das ist es, wie Menschen reden. Gott sagt, vertrau mir. Ich bin der Weg. Ich mache Wege, wo keine Wege sind. Und du kommst dann nur durch, wenn du mich hast. Und in dieser Verbindung, ich sage nochmal, Vater ist ein Beziehungswort. Und Papa, Abba, ist sogar ein zärtliches, intimes Wort. Ich frage dich, wie sieht deine Beziehung aus zu Gott? Du kannst sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich habe sogar Zeichen, Wunder getan. Jesus sagt, das imponiert mir überhaupt nicht. Viele werden sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Wunder vollbracht? Und Jesus wird sagen, du, weißt du was, wir kennen einander nicht richtig. Ja, da, ich habe gestern davon gesprochen, wir haben nicht so eine Liebesbeziehung, so eine Freundschaft. Ich habe nicht zuerst deine Leistung gesucht, dein Gehorsam gesucht, auch nicht dein Geld. Ich habe dein Herz gesucht. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, meine Tochter, dein Herz. Und ich schenke dir mein Herz. So, jetzt ist aber Ruth und Hermann dran. Gib ihnen mal einen Applaus. Das sind ganz tolle Leute hier. Die erzählen uns von ihrem Leben.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns ganz arg, zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich habe gehört, ihr habt heute Morgen eure Lebenskurve gezeichnet. Meine Kurve ist jetzt 61 Jahre lang und hat auch heftige Zacken nach oben und unten. Ja, genau. Zeichen, dass ich da lebe, sagt Ruth. Ich bin in Landwirtschaft aufgewachsen, auf einem typischen württembergischen kleinbäuerlichen Betrieb, wo es immer viel Arbeit gab. Aber selten auch irgendeine Anerkennung. Das war einfach immer nur normal, dass man Leistung gebracht hat. Und meine geistliche Erziehung, die war eigentlich ähnlich. Meine geistlichen Väter, für die ich auch sehr dankbar bin, sind aus dem pietistischen Hintergrund und haben mir ein sehr gutes Fundament mitgegeben. Aber das mit der Liebesbeziehung, das habe ich nicht so lernen können. In den Gemeinden, wo wir dann streckenweise auch gemeinsam waren, überwiegend, war das leider auch nicht viel anders. Anerkennung gab es für Leistung. Die gab es dann schon, aber eben für Leistung. Bis wir eines Tages dann mit diesem Dienst von Vaterherzbewegung in Kontakt gekommen sind. Und dann haben wir gemerkt, das, was wir, unser Herz sucht, was uns fehlt, diese Liebesbeziehung zu Gott und dieses Gefühl, nicht zu genügen. Der eine oder andere kennt es. Ja, haben wir gemerkt, da wollen wir mehr davon. Das, was der Matthias da erzählt, das fehlt uns. Aber das wollen wir haben. Und dann haben wir uns aufgemacht und gesucht. Internet, Gott sei Dank gibt's Internet. Wo ist die nächste Vaterkonferenz? Möglichst, wo uns niemand kennt. Und dann, und dann sind wir auf Regensburg gekommen und haben tatsächlich niemand gekannt. Aber das hat eine gewaltige Wende in unserer Lebenskurve, in unserer geistlichen jedenfalls Lebenskurve gebracht. Ja, ich möchte euch davon jetzt ein bisschen mehr erzählen. Wenn ihr mal so vergleichen, wo wir stehen, wo ich stehe, in der Liebesbeziehung zu Gott, wie er mich liebt. Oder wenn wir den David nehmen, ein Mann nach Gottes Herzen, den Hiob, den Gott als gerecht erklärt hat, treu, fromm, gerecht und meidet das Böse, den Mose, ein Freund Gottes, Abraham, wen liebt er wohl am meisten, wo bin ich da? Und dann war in dieser einer Botschaft, kam dann der Vers Johannes 17, Vers 23. Ich habe die Verse alle gekannt, aber es war mir nicht bewusst, was da tatsächlich steht. Und da sagt Jesus, dass er uns gleich, dass uns der Vater genau gleich liebt wie den Sohn. Kann das sein? Er liebt mich, er liebt dich, er liebt uns alle genau gleich wie den Sohn. Das müsst ihr nehmen. Wie liebt er den Sohn? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist meine liebe Ruth, an der ich wohlgefallen habe. Von Bedingungen steht da nichts dabei. Und manchmal denken wir, ja, wenn er uns doch so lieben würde, dann müsste doch das eine oder andere ganz anders laufen in meinem Leben. An der Stelle, wo Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, da kommt gleich danach die Frage, bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du doch Gottes Sohn wärst, der Verkläger der Brüder ist sofort da. Wenn wir das in Anspruch nehmen, ich bin Gottes geliebter Schnuggiputzi, Tochter, Sohn, ohne Leistung, ohne Bedingung, einfach nur weil er mich liebt, weil es seine Entscheidung war, mich zu lieben, dann ist der Teufel da und sagt, aber hallo, guck dich mal an. Wenn du Gottes Sohn wärst, dann rechne damit, dass er diese Frage gestellt kriegt. Ja, aber so schnell waren meine Zweifel natürlich nicht weg. Kann das sein? Und zu Hause ans Internet, was steht wirklich da? Könnte ja bei Luther vielleicht mal irgendwo Übersetzungsfehler sein. Aber ich kann euch ermutigen, ich würde nicht hier stehen. Es ist das griechische Wort kathos und das heißt so wie, genau gleich wie. Er liebt mich genau gleich wie. Ich muss das immer noch einüben. Der Verkläger kommt immer noch zu mir. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Aber Paulus sagt, ich jage ihm nach. Und das möchte ich euch zusprechen, den Mut zu haben oder Mut machen, egal wie es euch heute Abend geht. Jagt ihm nach. Ja. Genau. Ich glaube, das reicht. Meistens werde ich jetzt an der Stelle gefragt, ja, was hat sich denn dann verändert? Außer, dass ich mich natürlich freue, ein Sohn Gottes zu sein und mit Leistung, ja, das kommt immer wieder, aber wir haben uns dazu verschworen, diesem Leistungsgedanken auf den Grund zu gehen und es auszurotten wie das Unkraut in Hoffmanns Garten. Ja, das kommt immer wieder. Unkraut kommt immer wieder, aber wir bleiben da dran. Man kann das ja selber nicht so gut beurteilen, was sich verändert hat im Leben. Deshalb, wenn ich meine Frau frage oder meine Kinder. Also Daniel hat gesagt, also du bist schon cooler geworden. Der ist jetzt 17. Du bist vor allem großzügiger geworden, hat er gemeint. Also das ist jetzt finanziell gemeint. Weil, also ich muss schon zugeben, aufgrund einfach auch meiner Erziehung war Geld immer knapp. Und so habe ich gelebt und Geld ausgeben war nicht mein Ding. Meine Frau hat auch gelitten darunter. So sind wir jetzt auch vor 2 Jahren in Südafrika gewesen, gerade bei unserem Matthias, das ist der mittlere Sohn, der hat ein FSJ gemacht, 1 Jahr. Da wäre ich im Leben vorher nicht hingefahren für so viel Geld, was doch in Deutschland wirklich zugegeben schön ist. Ja. Und auch warm, ja. Genau, oder? Ich wollte immer gern ein Saxophon spielen. Aber das war ja, bei uns früher wäre das absolutes No-Go gewesen. Ein Saxophon, so ein amerikanisches Jazz-Ding da. Also, das wäre nicht gegangen. Aber meine liebe Frau, die hat mich dazu ermutigt. Und ich habe es angefangen jetzt vor 1 Jahr. Es macht mir echt Spaß. Wäre vorher nicht möglich gewesen. Es sind diese kleinen Dinge, die das Leben leichter machen, zusammen mit unserem Abba Papa. Ja.
Ja, ich freue mich auch ganz doll, dass wir heute Abend oder dass wir überhaupt das Wochenende mit euch verbringen dürfen und euch heute Abend ein bisschen an unserem Leben teilhaben lassen dürfen. Heute Morgen hat Matthias was von Zutaten zu einem Kuchen gesagt. Also heute Abend kriegt ihr ein paar von meinen Kuchenzutaten, die so im Laufe meines Lebens sich entwickelt haben. Ich bin auch in der Landwirtschaft geboren, auf einem Bauernhof in Norddeutschland, als 5. von 8 Kindern. Und es war so, dass meine Eltern waren gläubig, aber sie hatten eigentlich fast keine Zeit für mich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht gewollt. Ich habe sogar zeitweise gedacht, die haben mich adoptiert. Ich bin vielleicht gar nicht ihr eigenes Kind. Und ach, was ich alles gedacht habe. Habe selbst Mitleid gehabt. Habe einfach einen Mangel empfunden diesbezüglich über viele, viele Jahre. Ein anderer Punkt war, dass meine Mutter sehr krank wurde, als ich 12 war und mir sehr viele Aufgaben übertragen hat und ich dann einfach ein riesiges Appellohr entwickelt habe und einfach ein starkes Leistungsdenken und sehr große Verantwortung bis hin zur Überverantwortung sehr oft. Und in der Medizin oder im sozialen Beruf nennt man das auch Helfersyndrom. Das ist, ich denke, schon in meiner Kindheit angelegt worden und hat sich dann sehr stark immer weiter entwickelt. Und in diesem Ganzen kam dann einfach diese Prägung, auch dass wir in den Gemeinden, in meinem christlichen Leben, ich habe eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen und habe echt eine Berührung mit Gott gehabt. Aber diese Beziehung zu ihm hat sich in meinem Inneren eigentlich nie richtig entwickelt, sondern ich habe dann einfach angefangen zu arbeiten für ihn in verschiedenen Weisen. Ich war noch im Jugendkreis und habe immer gleich Verantwortung überall übernommen und bin einfach auch überall eingesetzt, gut einsetzbar gewesen. Eine gute Schwester in der Gemeinde, die man gerne hat. Und habe daraus natürlich auch meine Identität gezogen. Aber über viele, viele Jahre, muss ich sagen, hat es was mit meinem Herzen gemacht. Mein Herz ist irgendwo hart geworden. War äußerlich. Heute ist eine Freundin, sind Freunde von uns da, die wir lange kennen. Und Renate hat mich heute gefragt, was hat sich denn verändert? Du warst doch immer schon sehr positiv und hast ermutigt und alles. Und ich muss sagen, das war so. Äußerlich habe ich immer irgendwie, ich wusste, wie man das macht und es ging gut. Aber es war immer im Bereich von meinem Machbaren. Und ich habe gemerkt, meine Beziehung zu Gott, die hat so gelitten. Die war gar nicht da. Hermann hat erzählt von diesem Prozess, wo wir damals mit der Vaterherzbewegung in Kontakt kamen. hat Gott uns gesagt, er hat was ganz Neues für uns. Und das war für mich unvorstellbar. Ja, was kann das sein? Ich bin jetzt schon so viele Jahre Christ und gehe schon 40 Jahre mit dir fast. Und irgendwie, naja, ich war eigentlich ausgepowert, ich war mutlos und ich war eigentlich auch nahe an einem Punkt, dass ich gedacht habe, irgendwie kann so, also ist es auch kein Zeugnis unbedingt, was ich an andere ermutigend weitergebe. Und dieses Neue war dann tatsächlich, dass wir erstmal zur Ruhe kommen durften, dass wir Dinge loslassen mussten und dass wir dann diese Beziehung zum Vater ganz neu entdecken durften. Meine Angst, die ich viele Jahre hatte, war das, was Matthias vorher sagte, dass wir viel für Gott tun, aber am Ende sagt er, ich kenne dich gar nicht. Und dieses Kennen heißt nicht, dass er nicht, er hat mich ja bei meinem Namen gerufen, er hat mich gemacht und ich bin sein Kind. Aber dieses Kennen ist wirklich in einer Beziehung wie in einer Ehe, wenn ich nur den Namen vom Hermann trage, aber ansonsten wir eigentlich nichts miteinander zu tun haben, würdest du auch sagen, ich kenne die Frau eigentlich gar nicht. Und um dieses Kennen geht's eigentlich, dass wir uns von Herzen kennen. Und dieser Weg hat einfach vor ein paar Jahren angefangen. Das ist tatsächlich was ganz Neues, was da geschehen ist, was Gott uns einfach neu geschenkt hat, offenbart hat. Und wo wir angefangen haben, alte Prägungen, alte Muster loszulassen und unser Herz einfach mit Liebe füllen zu lassen. Eine große Lüge, der ich noch geglaubt habe, war, dass ich Gott nicht hören kann. Ich weiß nicht, ich denke, vielen Christen geht es so, dass sie denken, sie können Gottes Stimme nicht hören. Und es war für mich überwältigend, wo ich so bewusst gehört habe, wie der Vater zu mir sagt, Ruth, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter und ich kenne dich, ich sehe dich, ich bin mit dir und ich liebe dich. Und ich sage euch, es ist so, so ermutigend in meinem Alltag, wenn ich in meiner Arbeit bin oder so und manchmal geht's drunter und drüber und plötzlich kommt dieses Leise in mir, hey, ich bin da. Ich liebe dich, ich sehe dich, ich bin für dich da, ich bin Yahweh. Und ich sagte euch, das ist ermutigend, das ist so, so super, so wunderbar. Und ja, so hat einfach ein neuer Weg sich für uns geöffnet und ich möchte euch ermutigen, euer Herz einfach aufzumachen. Vielleicht das Schöne noch, ich bin das fünfte Kind von 8 und ich habe lange Zeit mich gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Aber mir hat jemand gesagt, die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade. Und ich bin nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern ich bin das Kind der Gnade. Und mein Konfirmationsspruch war, du tust mir kund den Weg zum Leben. Und vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und ich sage euch, Gott ist dabei, dieses Neue zu schaffen und Freude und Wonne mir zu schenken ewiglich. Und das wünsche ich euch einfach von Herzen.
Vielen Dank. Wart ihr schon mal bei so einer Vorstellungsrunde, vielleicht auf der Arbeitsstelle, wenn man irgendwo eine Fortbildung hat oder im Studium oder vielleicht in der Gemeinde irgendwo? Und dann heißt es immer so, ich bin der und der, ich bin verheiratet oder ich bin geschieden, ich bin verwitwet, wir definieren uns worüber? Über unseren Namen? Über unseren Stand, über unsere Bildung. Ich bin Herr Dr. Dr. Hasenschiss, ja. Oder ich bin der Herr General. So, wer sind wir? Weißt du was? In der Liebe des Vaters kommt etwas, was gerade Ruth und Hermann uns erzählt haben. Du kriegst eine neue Identität. Ich bin geliebt von der größten Liebe im ganzen Universum. Ja, das wissen wir alle, das wissen wir ja alle, ja. Da sage ich euch nichts Neues, aber es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe es 44 Jahre auch in meinem Kopf gewusst, aber es ist nicht wirklich in meinem Herzen angekommen. Nicht tief genug, natürlich habe ich mich auch geliebt gewusst. Aber meine Identität hing so stark noch an Leistung, an gesehen werden, dass Menschen mich sehen, an Applaus der Leute. Und ich sage euch, es gibt nichts Gefährlicheres, als eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde oder irgendwo in der Welt zu haben und du wartest darauf, dass die Leute dir applaudieren. Meine Familie wäre fast daran zugrunde gegangen. am Sonntagmittag, das war bei uns immer der Siedepunkt. Ja, wie war der Gottesdienst gewesen? Sind Leute zum Glauben gekommen? Ist die Kollekte gut gewesen? Und so wie es war, so war meine Stimmung zu Hause. Und wenn es nicht so war, dann war die Stimmung so. Nun, du übertrag das auf dein Leben. Wovon machst du dein Leben abhängig? Was sind die Dinge, die dein Glücksbarometer sind? Der Glücksindex deines Lebens. Ja, wovon ist der abhängig? Von Geld? Von erfüllten Lebensträumen? Meine Frau hat eine Arbeitskollegin gehabt und der Mann hat ein Leben lang darauf zugelebt, in Rente zu gehen. Das ist ja so, in Deutschland ist das ja das neue Hobby, ne? Frührentner werden und dann alle Träume sich erfüllen. Was ist passiert? Er ist krank geworden, ne? Ist er nicht sogar gestorben? Nee, krank geworden ist er dann. Und dann konnte er viele, viele Dinge nicht tun, die er eigentlich tun wollte. Wie entsetzlich, du lebst ein Leben lang auf einen Traum hin und der zerplatzt dir. Nochmal, ich frage dich heute Abend, wir fragen dich ganz persönlich, was ist die Identität deines Lebens? Wir haben das vorhin in diesem tollen Lied, diesem englischen Lied, vielleicht hat es nicht jeder verstanden, aber da wurde gesagt, dass Gott ein liebender Vater ist und dass er ist der Yahweh, der Gott sagt, ich bin für dich da und ich bin wirklich für dich da, ich lebe für dich. Manchmal wird es ja so übersetzt, ich bin der ich bin. Ja, aber Gott lebt für uns. Mit seiner ganzen Existenz ist er für uns da, wie ein Vater für seine Kinder da ist. Und nebenbei in Gottes Vaterherz ist auch ein Mutterherz. Er tröstet uns wie eine Mutter. Gott ist nicht ein Mann, Gott sei Dank. Er ist Gott. Er ist keine Frau und kein Mann, er ist Gott. Aber alles Maskuline, alles Feminine hat in ihm den Ursprung. So, und doch hat Gott sich entschieden, weil er wusste, diese Welt wird einen Vater brauchen. Viel mehr als die Mütterlichkeit wird die Väterlichkeit durch die Macht der Sünde zerstört werden. Darum hat sich Gott uns als Vater offenbart. Der Prophet sagt, kann eine Mutter vergessen ihr eigenes Kind, ihr Neugeborenes? Nein, das geht schon biologisch nicht. Wenn die Milch einschießt, dann weißt du, dass du eine Mutter bist. Und natürlich gibt es auch Mütter, die ihre Kinder verlassen, im Stich lassen, in die Klappe irgendwo tun und abhauen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel geringer, als dass Männer sich aus dem Staub machen. Innerlich oder äußerlich. Und darum ist die Vaterlosigkeit eine Riesenwunde. Eine Riesenwunde in dieser Welt. Und Gott wusste das, dass am Ende der Zeit diese Liebe fehlen wird. Es gibt zwei Bibelstellen im Römerbrief und im 1. Thessalonicher, wo der Apostel Paulus darüber spricht, was am Ende der Weltzeit passieren wird. Und er sagt, und das kennst du im Originalton, die Liebe wird erkalten. Schon mal gehört? Aber da steht nicht das Wort Agape, weil die wird niemals erkalten. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Liebe. Gottes Liebe, seine Agape-Liebe, das ist eine Liebe nicht von dieser Welt, die wird niemals erkalten. Die ist heiß wie dieser Tag heute. Da steht aber auch nicht Eros, die erotische Liebe, auch nicht Philia, die menschliche, freundliche Liebe oder Philadelphia, der Schmierkäse, da steht da alles nicht. Da steht Storge. Nur an diesen zwei Stellen im Neuen Testament. Interessanterweise, unser Name Storch kommt daher. Der Storch war in der Antike ein Bild für Familienpflege. Nun, heute wissen wir sicherlich biologisch manches besser, aber damals die Menschen in der Antike, die haben Störche beobachtet und haben festgestellt, wow, wie die zusammenleben, ist erstaunlich. Die haben lebenslange Partnerschaft, die kümmern sich besonders intensiv um ihre Babystörche und man hat sogar entdeckt, dass alte Störche, die nicht mehr fliegen konnten, die weiten Flüge, dass die jungen Störche daneben kamen, und dass sie ihre Flügel ausruhen konnten beim Flug und die Jungen haben die Alten durchgetragen. Haben sie gesagt, wow, das ist Familienliebe. Und deshalb dieses Wort Storge steht für tiefe, intensive Familienliebe. Und jetzt sagt der Apostel Paulus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, am Ende der Zeit wird diese Storge-Liebe fehlen. Und darum steht beides mal Astorge, also Mangel an Storge-Liebe. Und ich glaube, deshalb kommt Gott jetzt am Ende der Zeit und bringt seine Storge-Liebe, seine Familienliebe, seine Vaterliebe, sein Vaterherz und gießt es aus über so viele Menschen. Wir sagen immer wieder den Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ne, da kommen Kindheitsträume auf einmal werden wahr. Ne, da ist nie zu spät, da kannst du Asbach uralt werden und du kannst auf einmal wieder anfangen, Line Dance zu machen oder wie meine Frau aus dem mit dem Tandem Paragliding oder Tauchen oder irgendwas. Träume werden auf einmal wahr. Hier sind einige Menschen im Raum, dir ist deine Kindheit geraubt worden. Du musstest sehr schnell erwachsen werden, stimmt's? Sehr schnell funktionieren. In wie vielen Familien passiert das, wo Kinder eine alleinerziehende Mutti hatten oder einen alleinerziehenden Vati, wo man ein Stück Partnerersatz sein muss? Und da fehlt dir ein Stück Kindheit. Oder du hast erzählt von der Großfamilie. Ja, da muss man funktionieren. Da ist man Teil davon, von dem Familienbetrieb. Los! Aber Freunde, es ist so wunderbar, dass Gott in seinem Vaterherzen uns zurückerstattet. Mit Zins und Zinseszins. Er gibt zurück, was wir uns vielleicht gar nicht erträumt haben. Weil er echtes Interesse an uns hat. Denk einmal an den Menschen, der dich am allermeisten lieb hat. Gibt's einen? Ich hoffe, dir fällt jetzt einer ein. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, mir fällt niemand ein. Aber ich denke, hier im Raum wird das so sein, dass jeder hier mindestens einen Menschen hat, von dem du weißt, dass er dich richtig lieb hat. Diese Liebe ist schon sehr kostbar. Danke Gott dafür. Aber Gott sagt, schau mal, dieser Mensch, der dich so liebt, der vielleicht die Sprache deiner Liebe sogar versteht, der dich beschenkt oder Qualitätszeit mit dir verbringt oder was auch immer du brauchst, der genau dir die Wünsche von deinen Augen abliest, ja? Das ist schon wunderbar. Aber ich liebe dich noch mit einer viel größeren Liebe. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Heute Abend ist mein Wunsch, mein aufrichtiger Wunsch, wir haben vorhin dafür gebetet, dass Gott zu jedem Einzelnen, der hier heute Abend ist im Raum und wird die Botschaft ja auch aufgenommen, vielleicht hört jemand nachher zu Hause die Botschaft nochmal, dass Gott zu jedem Einzelnen etwas ganz persönlich spricht und dir sagt, warum du in diese Welt gekommen bist. Wofür steht dein Leben? Wir haben heute Morgen gehört von den Biografien. Und ich habe heute Morgen gesagt, dass Gott selbst den Schmerz nimmt und in etwas Kostbares verwandelt. Dass die normalen Lebenskurven so aussehen, so ist Tod. Ja, das ist Leben, Auf und Abs. Und dass Gott die dunklen Zeiten nimmt, um uns wieder auf die Höhe zu bringen. Wofür steht dein Leben? Nun, wenn wir an biblische Persönlichkeiten denken, zum Beispiel Abraham. Wofür steht Abraham? Für Glauben, der Vater des Glaubens. Oder wofür steht der König David? Na, wo sind die Lobpreise hier? Kommt schon. Natürlich für Lobpreis, aber auch für Kampf. Er war ein Kämpfer. Wofür steht die Königin Esther? Wellness. Nein, nicht nur. Sie war die Braut, die sich schön gemacht hat für den König. Wofür steht Petrus? Der Felsen, ja, Rolling Stone würde ich eher sagen, ja. Aber aus denen Gott einen Felsen machen kann, ja. Paulus steht für Gnade. Ihr merkt, also all die Personen in der Bibel stehen für etwas. Und ich sage dir, auch dein Leben steht für etwas. Überleg mal einen Augenblick. Wofür steht dein Leben? Wenn du eines Tages so in den Thronsaal Gottes einmarschierst, ne, und kennt ihr das so aus alten Monumentalfilmen, dann so bum, 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 steht einer mit so einem Stock und sagt, jetzt kommt der Graf sowieso. Ja? So, ich glaube, es wird einen Augenblick geben, da kommen wir in den Thronsaal Gottes und dann werden die Engel uns zurufen. Jetzt kommt, ja, was werden sie sagen? Der Mercedes-Fahrer? Damit werden wir im Himmel niemanden beeindrucken können. Tut mir leid, ihr lieben Schwaben. Was wird, oder die Mutter von 5 Kindern? Meinst du, dass das ist das, was Gott beeindruckt? Ja, die armen Frauen, die keine Kinder haben. Die Verheiratete, der Unverheiratete, das gehört sicherlich zu unseren Biografien, aber ich glaube nicht, dass das der springende Punkt unseres Lebens ist. Wofür steht dein Leben? So, ich habe jetzt mal gebeten, mein Team mal nach vorne zu kommen. Ja, kommt mal her. Jetzt aber ein bisschen hier lebendig werden, ne? So, Hermann, ich fange mal mit dir an. Du hast ja vorhin fast einen Schluss. Wofür steht dein Leben jetzt?
Für Vaterliebe.
Okay, und wofür noch?
Für Freude am Wort Gottes.
Ich helfe dir nochmal dabei. Ich sag dir mal, was ich sehe. In deinem Leben sehe ich, dass du aus der Enge in die Weite kommst. Mehr und mehr. Hey, kann es sein, dass hier ein paar Menschen im Raum sind, die genau das brauchen? Du merkst einfach, es ist zu eng. Die Klamotten passen dir nicht mehr. Im Geist gesprochen, ja, die passen nicht mehr, nicht weil du dicker geworden bist, das kann auch leider passieren, ja, sondern weil du gewachsen bist, weil du im Glauben, weil du merkst irgendwie, dass das Alte passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Hey, wenn das ist, wir werden nachher beten, ja, dann überleg mal einen Augenblick. Bist du gerade an so einem Wachstumspunkt, wo du merkst, so die Eierschalen, die muss ich irgendwie hinter mir lassen, ich muss irgendwie raus aus dem Alten, vielleicht sogar aus einer gesetzlichen Enge in die Weite der Freiheit der geliebten Kinder Gottes hinein? Wofür steht dein Leben?
Mein Leben steht für, dass Gott Fülle in allen Facetten des Lebens hat und dass das Leben wirklich in allem Praktischen irgendwie, dass er alles mit uns teilt.
Hannah, die hat eine Zeit lang in Israel gelebt. Wer ist jetzt neidisch? Und sie kann total gut Neuhebräisch und Althebräisch und hat ein Herz, uns immer wieder zu zeigen, wie dass Gott wirklich eine Absicht hatte, uns seine Offenbarung in dieser Sprache zu geben. Weil ein Hebräer denkt wie ein Kind. Ne? Sehr, sehr einfach und doch sehr tief. Und eine Facette ist das Feiern. Du bist, glaube ich, echt jemand, der kann feiern. Aber das ist ja nicht nur ein Teil von dir. Ein anderer Teil, wie sieht der aus?
Ein anderer Teil, der ist von Einsamkeit in ein schönes Wir gekommen. Und ich glaube, dass Gott nicht, dass von ungefähr Dinge in unserem Leben kaputt gegangen sind, sondern ich glaube, da, wo unsere Einzigartigkeit und unsere Berufung war, diese Dinge sind kaputt gegangen. Und deswegen, ich glaube, das, was er wieder hervorbringt, das ist genau das, was wir ursprünglich waren. Und deswegen glaube ich für mich, auf meinem Leben liegt eine Berufung für Gemeinschaft. So, aber auch so. Und auf meinem Leben liegt eine Berufung, wirklich in allen Facetten Leben zu feiern irgendwie.
Ist das nicht grandios? Vielleicht ist jemand hier heute Abend und du sagst, ich fühle mich oft so einsam. Und ich sagte das heute Morgen schon, das ist nicht eine Frage von alleine leben. Du kannst in einer Ehe dich einsam fühlen, du kannst in einer Großfamilie dich einsam fühlen. Es gibt so etwas wie, du hast vorhin das Stichwort Isolation gesagt, dass man sich so in einer Menschenmenge, du kommst rein und du hast immer das Empfinden, ich gehöre nicht dazu. Sogar in einer Gemeinde kann man das manchmal empfinden. So, und das ist nicht die Schuld der anderen, das ist auch nicht deine Schuld. Das ist wie eine Laufmasche, die sich manchmal durchs Leben ziehen kann. Und ich sag dir, Hannah, auch mein Leben und das Leben vieler anderer steht dafür, dass Gott uns aus Isolation herausholt. Mein Leben, wenn ich da eine Überschrift geben würde, dann würde ich sagen, ich bin von Abba Vater geliebt und ich bin sein Freund. Ich bin sein bester Freund. Er ist mein bester Freund. Weißt du, ein König, in der Bibel heißt es immer wieder, suchet mein Angesicht. Einem König durfte man nie in die Augen gucken. Steht sogar in den Sprüchen drin, dass in den Augen des Königs Tod und Verderben liegt. Also wenn der König dich böse anguckt, bist du zu Tode verurteilt. Einem König durfte man nur der Länge nach anbeten. Das ist das Wort, Hishtael im Hebräischen, der Länge nach auf das Angesicht fallen und Gott anbeten, im Griechischen proskyneo, dasselbe Wort, der Länge nach aufs Angesicht fallen, Gott anbeten. So, das tat man dem König, aber Jesus sagt, sucht mein Angesicht. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Denn ein Sklave, der kriegt nur Dienstanweisungen. Überleg mal, wie dein Gebetsleben aussieht. Holst du dir Arbeitsanweisungen von Gott? Dann offenbart das mein Herz, dass ich wie ein Sklave bin. Oder rede ich mit Gott wie mit einem Freund? Abraham und Gott sprachen von Angesicht zu Angesicht. Mose und Gott sprachen von Angesicht wie Freunde. Und Jesus sagte, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ihr seid meine Freunde. Hey, wenn es dir so geht, wenn du wirklich aus dieser Einsamkeit heraus kommen willst. Ich glaube, die Vaterliebe Gottes kann heute Abend ein Wunder bei dir bewirken. Er hat es bei mir gemacht, bei uns getan. Dass du merkst auf einmal, ich gucke dir in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, ich gucke Gott in die Augen, sein Angesicht. Als Freund. Und ich darf in seinem Rat stehen. Der König hatte die Freunde in seinem Rat, die durften aufrecht gucken, die waren um ihn herum. Was kann ich Gott schon raten? Hallo, ich habe keine Lösung für die Probleme der Welt. Aber weißt du, Gott sucht auch nicht so einen Ratgeber, er sucht Freunde. Ich habe meine Arme den ganzen Tag ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen unheilvollen Wegen nachgeht. Das sagt das Herz Gottes durch den Propheten Jesaja. Gottes Arme sind ausgestreckt, die offenen Arme Jesu am Kreuz. Wer kommt in meine Arme? Wer kommt in meine Arme? Das ruft der Vater. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Wofür steht dein Leben?
Vielleicht vom Wandel des Arbeitens hin zum Sein einer geliebten Tochter. Ich bin nicht mehr ein Angestellter für Gott, sondern ich bin seine geliebte Tochter. Ich bin eine Prinzessin.
Wow, so.
Ich habe vor einiger Zeit einen Eindruck gehabt, da habe ich gesehen, wie Gott mich echt ermutigt hat, meine Arbeitskleider auszuziehen, vor allen Dingen meine Birkenstocklatschen. Und mir einfach ein wunderschönes Festkleid gegeben hat und wunderschöne hohe Hackenschuhe und hat gesagt, und dann habe ich irgendwie gesehen, wie ich immer wieder die Tendenz habe, diese alten Kleider anzuziehen. Aber ich übe mich, in den neuen Kleidern zu gehen und neuen Schuhe anzubehalten.
Super. Hey, das ist ein Wunder. Dankeschön. Wofür steht dein Leben, Dieter?
Also, steht einerseits dafür, heraus aus Gesetzlichkeit und Enge hinein in Freiheit und Weite.
Und andererseits?
Auch dafür aus Minderwertigkeit hinein in, ja, was ist das Gegenteil? In Würde, genau.
Heute Abend möchte Gott Kronen verteilen. Kronen der Würde. Ich habe dich gekrönt mit Gnade und Erbarmen, sagt das Wort Gottes. Weißt du, du machst Gott nicht die Ehre, wenn du wie der letzte Mistkäfer durch die Welt läufst und dich entschuldigst, dass du da bist. Wir denken manchmal, das wäre Demut. Wenn du mich loben willst, das wäre schön, aber wenn du was Wunderbares über meine Frau sagst, über meine Kinder, dann lobst du mich noch viel, viel mehr. Was du über einen anderen Bruder, eine andere Schwester sagst, das sagst du letzten Endes über Jesus. Wie du über die Gemeinde redest, so redest du über Jesus. Paulus sagte, Herr, ich verfolge dich doch nicht. Und Gott sagt, doch, doch, wen verfolgst du, Saul? Warum verfolgst du mich? Ja, ich verfolge doch nur die Christen. Das sind die Kinder Gottes. Du bist eine Tochter, ein Sohn des Allerhöchsten. Und darum denk auch bitte so über dich. Würde.
Ja, ich glaube, ich wurde in meinem Leben so oft verlassen und nicht angenommen. Und in dem Psalmen heißt es, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber Gott hat mich angenommen. Und ich glaube, ich stehe für diese Annahme. Ich stehe für Mutterschaft, weil das... Was daraus gewachsen ist bei mir, ist, ich darf Menschen annehmen. Ich darf jungen Menschen Mutterschaft sein, ja, Elternschaft.
Ich habe auch zwei Sachen. Und zwar einmal, es steht mein Leben dafür, dass ich mit meinem Vater alltagstauglich lebe. Und zum anderen, so in zwei Worten, vom Aschenputtel zur Braut.
Das musst du uns nochmal erklären.
Das kann ich morgen machen.
Ach, das machst du. Okay, sie ist morgen dran. Wir erinnern sie morgen dran, ja? Wofür steht dein Leben?
Ich empfinde, mein Leben steht für echt sein und authentisch sein. Ich habe ja gestern Abend auch gesagt, dass der Vater mich gelehrt hat, Worte für mein Herz zu haben. Wofür brauche ich die denn eigentlich? Ich habe gemerkt, dass ich eine Art entwickelt habe, im Grunde mein Herz zu verstecken, mich selber zu verstecken, mein Herz zu verstecken und nach außen hin vielleicht das Richtige zu machen oder das Richtige zu tun. Aber der Vater lockt mich mit seiner Liebe und er will die echte Karin, er will die haben, was ist denn wirklich in dir drin? Was fühlst du denn? Was spürst du denn? Was denkst du denn? Und anscheinend gibt es Dinge in meinem Herzen, oder habe ich vielleicht dieser Lüge auch geglaubt, dass es Dinge in meinem Herzen gibt, die ich verstecken muss, deren ich mich schäme, die ich nicht zeigen darf. Und ich empfinde, dieses Worte für mein Herz zu finden, ist seine Therapie für mich, mich zu zeigen, wer ich bin. Und ich erlebe dann in der Beziehung, da wo ich wirklich zeige, wer ich wirklich bin, da kommt er dann mit seiner Liebe, und diese Liebe, die nährt mich dann, die schenkt mir Liebe, die schenkt mir Hoffnung, die schenkt mir Würde, die schenkt mir einfach, die füllt dann meinen Mangel aus. Und das geht hin zu diesem Ja-Da, dass wir uns kennen, aber die echte Karin, vom Verstecken zum Echtsein und mich zu zeigen.
Kennt ihr das auf manchen Konferenzen, gerade in Toronto oder so, da gab es dann immer einen Workshop, Schwierigkeiten beim Empfangen. Ne? Wer hat Schwierigkeiten beim Empfangen? Und dann, meine Frau war, die wollte immer die Erste sein, die da hingeht, weil sie immer sagte, ich habe Schwierigkeiten beim Empfangen. Und das ist so wunderbar, das kann ich wirklich bezeugen, wie die Liebe des Vaters sie empfänglich macht, öffnet, ihr Herz öffnet. Und bei uns ist so, wir sind ja beide als Power-Team immer zusammen unterwegs. Die anderen kommen ja immer mal so kunterbunt zusammen. Und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind und ich predige die Liebe des Vaters und so, dann kommt meine Frau dran, dann gibt sie ihr Zeugnis. Ach, dann atmen alle durch und sagen, ach, also man muss nicht einfach so irgendwie nur die Liebe Gottes, wusch, kommt in den Raum und dann hat man sie schon erlebt, wie bei Matthias. Sondern so viele Menschen sagen, ja, ich verstehe dich, Karin. Ich habe noch keinen Zugang dazu, zu meinem Herzen und zu Gottes Herzen. Und wir ergänzen uns da wunderbar an dieser Stelle. Und auch heute sind bestimmt Menschen hier und du sagst, ich höre das hier alles. Und mein Kopf sagt Ja dazu. Aber meinem Herzen berührt es mich nicht. Ja, das, kennt ihr das? Man steht im Regen, es regnet überall, alle werden nass. Nur du selbst bist knochentrocken. So. Und wir sind hier, um dir zu sagen, es gibt kein Schema, aber wir sind Denkmäler, ja? Denk mal drüber nach. Wir sind Beispiele, weil wir sagen, wenn Gott es mit uns geschafft hat, hallo, dann schafft er es mit jedem. Dann schafft er es auch mit dir. Und Karin ist so ein Beispiel für mich, für jemand, der nicht aufgegeben hat. Wie oft ist sie immer wieder hingegangen und hat sich segnen lassen, auch wenn sie nichts gespürt hat. Alle sind umgefallen. Sie blieb stehen. Das geht mir jetzt nicht ums Umfallen, aber ihr versteht schon so, ja, um die Empfänglichkeit so. Vielleicht, wenn du hier bist heute Abend, ja, dann komm doch einfach mal zu Karin gleich. Und lass dich einfach mal segnen. Könntest du so demütig sein, einfach, wenn das dich betrifft, zu sagen, ich wünsche mir so sehr, dass mein Herz empfänglich wird. Aber wir wollen jetzt mal so richtig hier die bunte Smarty-Tüte aufmachen. Und zwar, jetzt wird's kunterbunt hier. Ich möchte euch so gerne einladen, dass wir miteinander jetzt zum Vater kommen. Und dass jeder, weil jeder ist hier total wichtig. Ja, jeder ist sein geliebtes Kind. Papa hat nur Lieblingskinder. Wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ihm passen alle auf den Schoß. Er muss also einen mega großen Schoß haben. Und alle kriegen das größte Stück vom Geburtstagkuchen. Ich glaube, sogar jeder kriegt einen eigenen Geburtstagkuchen. Aus Liebe zu uns. Und ist das zu naiv, zu kindlich gesprochen? Manch einer denkt das, oh, naja, also trägst jetzt ein bisschen dick auf. Ich muss euch sagen, ich untertreibe noch bei Weitem. Gott ist noch so viel liebevoller. Ich würde gerne erstmal fragen, wer ist hier, und wir sind ja, hier ist ein vertrauter Ort, hier muss sich keiner schämen, also darf es wirklich ehrlich sein. Wer hatte von euch eine wirklich schwere Kindheit? Und du wirst sagen, so, ich habe ganz viel Mangel gehabt, vielleicht sogar schon vorgeburtlich. Vielleicht weißt du, dass dein Leben nicht gewollt war, abgelehnt war und so. Du hast das vergeben, also mir geht's jetzt auch nicht darum, wir wollen nicht alte Knochen ausgraben. Aber wen betrifft das? Winkt mir einfach mal kurz so. Gibt es ein paar Menschen? Okay, super. Könnt ihr mal kurz aufstehen? Seid ihr einfach so lieb? Wir tun auch nichts Böses. Schließ mal die Augen. Vater, ich danke dir jetzt für diese kostbaren Menschen. Und ich spreche über euch die Wahrheit aus, dass ihr nicht Benachteiligte seid. Unser Gott und Vater ist so großartig, dass er Kraft des Reichtums an Herrlichkeit in Jesus Christus allen Mangel ausfüllt. Und er sagt, die Letzten werden sogar die Ersten sein. Die kriegen irgendwie noch einen super Bonus obendrauf. Und so möchte er einfach dich jetzt ehren und lieben und wertschätzen. Wenn ihr die Freiheit habt, dann kommt doch einfach jetzt mal aus euren Reihen nach vorne. Und wenn mein Team nimmt einfach mal so ein Herz, habt ihr die Freiheit, kommt ihr nach vorne. Wir würden euch einfach kurz, wir machen das auch ganz zart, weil wir sowieso schon alle durchgeschwitzt sind. Aber wir würden euch gerne einfach das Herz mal auflegen. Geht mal ruhig zu einem hin und für euch beten. Kommt ruhig, habt ruhig, wenn wartet einen Augenblick, bis noch jemand dann frei ist. Und der Daniel, bist du irgendwo da, mein Freund, mein polnischer Bruder? Wszystko jedno. Kannst du ein bisschen Musik spielen? Das ist ja wunderbar. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du jetzt diese Zeit nimmst, um an allen Herzen zu arbeiten. Danke, dass wir nicht die Arbeiter sind. Danke, dass du es machst. Danke, Vater, dass du kommst und allen Mangel ausfüllst. Und ihr, die ihr jetzt sitzt, dankt doch mal in eurem Herzen jetzt für deinen Papa und deine Mama. Für die Menschen, die Gott gebraucht hat, dass du in diese Welt gekommen bist. Vielleicht leben sie noch, vielleicht sind sie schon im Himmel. Segne sie jetzt einfach. Nutz einfach diesen Augenblick. Oder wenn du Kinder hast, dann dank, dass du selber Papa und Mama sein darfst. Das ist ein Wunder, dass Gott uns so gebraucht. Und wir werden einen Augenblick hier für unsere Freunde diesen Dienst tun, dass einfach Gott ihre Herzen ausfüllt, dass das, was vielleicht an Laufmaschen da sind, Gott einfach in seiner großen Gnade zum Überfließen bringt.